ich muss mich jetzt schon entschuldigen, weil wenn ich jetzt aufstoße, ich habe eine ganz schöne Knoblauchfahne.
Wieso? Weil du Knoblauch gegessen hast.
Alter.
Döner in der sagen, Mittagspause, oder
meine
was?
Tochter kam gestern Abend und sagte, ey, ich will morgen Mittagessen machen. Und da ist meiner Frau mir schon wirklich so alles aus dem Gesicht gefallen. Das kommt nämlich echt nicht häufig vor, dass sie von sich aus sagt, dass sie gerne Mittagessen machen möchte.
Ich bin jetzt schon auf den HSV-Bezug gespannt. Oder ist das nochmal
eine Story? Nee, gar nicht. Es ist absolute Sache. Absolute okay, Sommerloch. Aber es ist ganz lustig. Weil so, und dann ist sie heute mit, sind ja Schulferien morgen schon in Schleswig-Holstein, ist sie heute Mittag losgetigert, hat dann die Zutaten besorgt und so. Und dann saß ich im Homeoffice und habe schon gedacht, so Alter, es gibt auf jeden Fall was mit Knoblauch, das hat man schon gerochen. So, ne? Und dann hatte sie Bruschetta gemacht, echt ganz lecker, mit Nudeln und einer coolen Pesto dazu. Es war wirklich lecker, sie hatte aber nicht eine Knoblauchzehe, sondern eine Knoblauchknolle.
Der Klassiker. Ja.
Und meine Frau so, ach, sind das Zwiebeln auf dem Bruschetta? Zwiebeln? Nee.
Das ist doch eine Knoblauch.
Oh, Alter. Es ist echt lecker gewesen.
Ja, ich bin auch pro Knoblauch. Ich kann's,
ey, du kommst ja jetzt gerade aus Spanien. Du warst gerade im Urlaub, oder?
Ja.
Der Uli kommt aus ihm raus, aus den Ohren kommt's
ja
raus.
Ja, also du fühlst dich hier gerade heimisch gerade, wenn ich aufstoße.
Ich habe tatsächlich noch nicht mal was gerochen.
Ja, genau.
Also,
hattest du einen schönen Urlaub?
Ja, ich kann gleich nochmal berichten. Ich war natürlich im Zuge der WM alleine auf weiter Flur. Deutschland ist rausgeflogen, können wir vielleicht nochmal minimal thematisieren.
Du warst bei den Handspielern.
Ja, müssen wir nicht zu lange drum rumreden, aber dann war ich da alleine und konnte mit keinem drüber reden, weil irgendwie meine Frau, die ist dann schon an erster Stelle, kommt Spanien.
Naja,
dann,
also das mit dem Trikot sowieso. Also.
Dann ihre Mutter ist, ja, also wenn an zweiter Stelle wird Deutschland kommen, aber ich glaube, die freuen sich alle, wenn der Vater hat keine Ahnung von Fußball.
Aber hast du so eine Euphorie da gespürt, auch in der Familie und um die Familie herum?
Ja, die sind schon sehr, also die gucken sich
grundsätzlich
das an. Aber das ist so ein kleiner so Torredembacher, das ist so ein Ort, so irgendwie so 20.000, 50.000 Einwohner, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so, dass du da in Barcelona bist oder irgendwie in der Großstadt und alle nur WM. Da, die haben schon alle geguckt, also du hörst dann, wenn ein Tor fällt, weil irgendwie alle Türen natürlich irgendwie offen sind abends. Aber ist es nicht, dass jeder im Trikot rumgelaufen ist, aber da sind schon.
Und die ganzen Cafés, die haben Fernseher aufgebaut, dass man abends
ja,
mal gucken
doch,
kann?
Ja, doch, das
ganzen
schon.
Restaurants?
Ja, also das schon da, die sind, ja, Spanien ist ja echt, also sporttechnisch sind die immer weit vorne, leider. Vor uns oftmals, irgendwie, ob es jetzt im Tennis oder wo auch
tolle
immer
Sportnation, ne?
Also ja. Da gibt es ja einige, die aktuell vor uns sind.
Ja, richtig, aber deswegen, das war ein bisschen, auch den nächsten Tag, es hat mich viel mehr mitgenommen, als es eigentlich hätte sollen. Weil es ist ja nur Fußball, aber es ist dann doch.
Das Ausscheiden, meinst du?
Ja, einfach am nächsten Tag, die Nacht, ich konnte die Nacht nicht schlafen. Ich war wirklich zweieinhalb Stunden habe ich gepennt. Dann dachte ich so, wollte ich am nächsten Tag eigentlich Fahrrad fahren mit meinem Schwiegervater, habe ich abgesagt, weil ich dachte so, ey, jetzt so wirklich völlig übermüdet. So drei Stunden an Fahrrad fahren, erstens anstrengend, zweitens auch nicht, dass ich da irgendwie auf einer Abfahrt irgendwie einen Schlagloch übersehe oder so unkonzentriert bin. Und dann wollte ich Mittagsschlaf machen, war ich immer noch so aufgewühlt. Und dann
Fahrradfahren hat Nagelsmann auch den Kosten.
Ich wäre nicht mit Lena gefahren.
Okay.
Und dann Mittagsschlaf konnte ich auch immer noch nicht pennen und dann bin ich ins Gym gegangen. Ich so, ich muss jetzt. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, für viele ist ja Sport dann auch so ein Ventil und loslassen und rauslassen.
Ja.
Und das hatte ich da zum
Sport und Alkohol.
Ja. Mit das erste Mal. Danach ging es mir ein bisschen besser und bin ich auch so zurückgefahren und ich hab einmal nicht so noch einmal so kurz alles rausgeschrieben. Ich konnte auch irgendwie, alle haben gearbeitet, ich habe mit niemandem telefoniert, ich kann mich da mit keinem unterhalten, weil was kommt da zurück? So, oh ja, schade, dass ihr ausgeschieden seid und hätte Deutschland auch wirklich gerne gesehen. Weißt du, das ist alles nicht ernst gemeint von denen. Und dann habe ich einmal mich ins Gym gefahren, kopfschüttelnd mich da verausgabt und dann danach war es irgendwie ein
bisschen. Im Deutschland-Trikot.
Ja, ich hatte auch sporttechnisch, ich hatte zwei Deutschland-Trikots mit, das waren und zwei Deutschland-Hosen, das waren meine Sportsachen. Und danach war ich natürlich nicht mehr so mega gefühlt. Ich habe es dann einfach durchgezogen. War
die Tränen ins Trikot gewischt und dann.
Das war echt, aber gut.
Wir haben ja letzte Woche die Folge ausfallen lassen und wir hatten noch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, so, egal, dann haben wir nächste Woche zwei Deutschland-Spiele, über die wir sprechen können.
Ja.
Dödüm.
Ich dachte schon vorm Spiel so, ja, so 70-30, dass wir weiterkommen, aber Naja, so richtig, dass man jetzt rausgeht, dachte ich so, nee, come on, ey, das ist halt auch irgendwie nicht, ne? Ist schon, ich dachte schon so unentschieden, wenn knapper Sieg, mhm. aber irgendwie, dass man so richtig, dass man so raus. Aber es, jetzt im Nachhinein, fast forward, besser so jetzt, als wir haben irgendwie 2-1 gegen Frankreich verloren.
Ja, ich finde, als so psychologischer Ansatz, das hatten wir nämlich auch mit Bones und dem HSV und ob man es positiv oder negativ sieht, das ist ein Beispiel, dass wir alle ja immer versucht haben, das Positive an der deutschen Nationalmannschaft hervorzuheben, also dass wir Stars haben, dass wir ein Spiel nur verlieren, wenn es unwichtig ist, dass wir die Spiele davor immerhin gewonnen haben, auch wenn nicht überzeugend und so weiter. Und da muss man sagen, finde ich, auch jetzt bei Gato sieht man so an seiner Stimmung, er hat halt immer irgendwie dann gedacht, ach komm, wir schaffen das schon irgendwie und das Negative ausgeblendet und man war irgendwie so immer in der Erwartungshaltung, wir sind eine Sportnation, wir sind Deutschland, Turniermannschaft und so weiter und so fort. Irgendwie geht es dann doch klar wahrscheinlich. Und wenn man dann merkt, ups, es hat doch nicht geklappt und eigentlich war es ja klar, nach dem, was wir nicht nur während der WM gezeigt haben, sondern auch vor der WM gezeigt haben.
Ja, finde ich.
Wacht man auf und sieht, wie verblendet man auch sein kann, wenn man sich immer nur das Positive rauspickt, was wir ja letztens eine interessante Diskussion auch mit über den HSV hatten.
Ja, aber auf der anderen Seite, das wäre so, wenn wir jetzt gegen Frankreich 4-1 verloren hätten, dann hätte man vielleicht gesagt, boah, ich hätte gehofft, es wäre vielleicht nur mit einem Torunterschied, aber es war völlig zu Recht, wir haben nichts gesehen, wir müssen akzeptieren, dass wir schlecht sind. Aber gegen Paraguay, das sind ja Mannschaften oder Ecuador oder Elfenbeinküste, wo man jetzt sagt, so, die müssen wir sind vom Papier her, sind wir einfach besser. Da kannst du nicht so, und als Frankreich sind wir vom Papier her wirklich schlecht, aber wir haben uns jetzt ja nicht so positiv geredet, dass wir uns, also wir haben einfach Pflichtsiege haben wir nicht eingefahren, die wir hätten einfahren müssen. Ja,
muss ich sozusagen nur einmal dagegen halten, wir sind besser von den Transfermarktwerten, wir sind besser von der Historie, aber wenn man so die Teamleistung betrachtet oder wie das Team zusammengestellt ist, wie die Stimmung ist, wie wir taktisch eingestimmt passend zu den Spielern sind, dann waren wir wahrscheinlich schlechter, sonst hätten wir nicht
verloren. Ja, klar, im Nachhinein ja, aber das ist dann ja, ich sag mal, Trainersache bzw. Deutsch-Spielersache, wie auch immer, aber deswegen ist die Enttäuschung ja auch so riesig, weil man hätte damit nicht, also wenn wir jetzt gegen Frankreich verlieren, dann wäre es kacke gewesen, weil ich die Franzosen einfach auch per se nicht so gerne mag irgendwie und dann wäre es aber irgendwie so okayer gewesen, weil man ja gegen schon einen vermeintlich besseren, so als wenn wir gegen Bayern München verlieren, habe ich jetzt nicht so einen riesen Hals, als wenn wir halt gegen irgendwie Wattenscheid 09 verlieren oder so. Das ist doch völlig unnötig und das irgendwie wahrscheinlich noch im Pokal-Halbfinale so ungefähr. Also jetzt bei einer WM verlieren wir gegen einen Gegner, der auf Papier deutlich schlecht gegen den wir gewinnen müssen. Deswegen halt einen riesen Hals, aber jetzt mit Kloppo wird hoffentlich alles besser.
Muss. Also.
Mit der Kauleiste.
Ja, ein Champion.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wir sind heute zu viert da, Pia, Kai, Muchel, ich, Gato, ich bin wieder da aus dem Urlaub. Letzte Woche, Muchel schon erzählt, haben wir ausfallen lassen, in der Hoffnung, dass wir natürlich viel über Deutschland sprechen können. Ich glaube, jetzt haben wir es schon getan. Wir werden über die WM nochmal sprechen.
Also müssen wir.
Müssen wir. Wir können auch am Anfang beim HSV gibt es ein paar Neuigkeiten. Jetzt noch nicht vielleicht die Durchbruchneuigkeit. Ein, zwei Youngster wurden verpflichtet. Aber ansonsten.
Ja, diese Woche geht's wieder los, ne? Also Trainingsstart.
Ich wollte gerade sagen, die größte Neuigkeit ist ja wohl der Spielplan, Leute. Wir haben einen Spielplan. Wie geil ist das denn?
Da und
wie geil hat der HSV den bitte gemacht? Also ich bin fast ausgeflippt zu Hause. Ich habe mir wurde es reingespielt, dass sie das mit dem Miniatur Wunderland so richtig cute diese Flaggen da immer so reingestellt haben in die passende Szenerie. Ich fand es unfassbar genial, muss ich sagen.
Ist völlig an mir vorbeigegangen.
Hä? Echt? Es ist so geil. Ich habe es wirklich so allen geschickt und meinte so, der HSV ist einfach der geilste Verein.
Ich bin auch begeistert über den Spielplan, muss ich sagen. Also auch.
Ja, das ja noch, also Pia erstmal über die Inszenierung.
Hey, das muss ich mir anschauen. Mir ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, wirklich.
Also ich habe es gesehen und habe dann immer so vorgespult und ich so, mein Gott, ich kann doch einfach auf Kicker gehen und jetzt einmal gucken. Was mache ich hier gerade? Aber es war ganz cool. Aber wir können mal auf den Spielplan. Ach, geil. Auf den Spielplan gehen. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Wir spielen am 29. August, der erste Spieltag, auswärts in Dortmund, dann zu Hause gegen Mainz, auswärts in Leipzig und dann zu Hause gegen Köln. Das sind, ich sage jetzt mal zumindest die ersten vier Spiele, dann kommt Hoffenheim, Stuttgart und so weiter und so fort. Seid ihr mit dem Auftakt Programm.
Boah, ist schon heavy.
Es ist schon heavy, harter. Also, aber es wurde doch schon wieder überall geleakt, dass das erste Spiel wieder das Derby, das Nordderby gewesen wäre. Ja. Und da dachte ich so, ja, so war letztes Jahr war ja das erste oder letzte Saison das erste Heimspiel, das Stadtderby. Und das da dachte ich so, das werden die nicht nochmal machen. Das war so beschissen. Wirklich.
Eine unterirdische Stimmung für ein Derby. Das wurde ja auch alles so gelegt, dass da bloß keine, in der Hoffnung auf wenig Eskalation, dass da bloß keine Stimmung entsteht. Deswegen, ich muss fairerweise sagen, für mich ist das tollste Auswärtsspiel vom HSV immer gegen Dortmund. Jetzt wird es natürlich noch schwerer, an Karten ranzukommen, wenn das auch noch gleichzeitig das erste Auswärtsspiel vom HSV ist. Gleichzeitig habe ich aber Hoffnung, dass Dortmund sozusagen vielleicht am Anfang noch schlagbar ist, weil das noch eine Wundertüte ist, die sich nach der WM noch ein bisschen finden müssen, noch nicht genau wissen, wo sie stehen.
So wie in der letzten Saison mit den Bayern, die wir auch ziemlich früh hatten.
Ja gut, aber ziemlich früh, ja. Aber da hoffe ich jetzt, dass, deswegen finde ich das eher positiv.
Ja, die hat noch keine WM letztes Jahr.
Kleiner Insider, oder was heißt Insider, aber Dortmund kommt ja trotzdem vorher noch in Volkspark. Sie spielen ja gegen im DFB-Pokal, stimmt, in der ersten Runde gegen HBC. Insofern können wir sie da auch dann nochmal genauer scouten und sind bestens informiert.
Was, also ich persönlich, ich finde den Spielplan auch gar nicht so schlecht. Ich finde es gut, dass es mit einem Bang losgeht. Also jetzt aus, jetzt gar nicht aus Auswärtsreisen-Fansicht und so weiter und so fort, sondern einfach nur, also man weiß, dass man zu dem Zeitpunkt komplett da sein muss, sonst gehst du halt unter. Dann finde ich es auch gut, wenn wir die Transfers eher relativ spät tätigen. Also sagen wir, haben am ersten, zweiten Spieltag noch nicht unsere komplette Mannschaft zusammen, à la Vuskovic und Vieira von letztem Jahr, dann ist es okay, weil gegen Dortmund ist jetzt kein Sieg Pflicht. Wenn wir da halt verlieren, dann ist es okay. Mainz zu Hause wäre halt schon ganz gut. Leipzig auch auswärts okay. Das, was ich da sehe, natürlich das Problem ist, wenn du halt mit 0 oder 1 Punkten vielleicht startest, also sagen wir, du verlierst Leipzig und Dortmund, auswärts auch jeweils noch, dann ist der Druck gegen Mainz halt schon ganz gut, weil nach 3 Spielen mit 0 Punkten, dann kannst du sagen, was du willst, dass du vielleicht dann erst die Mannschaft bekommen hast, dann ist der Druck erstmal da, dann bist du auf Platz 18 oder auf Platz 17 und dann ist es nicht ganz so geil. Das ist so ein bisschen das Negative, aber ich finde es trotzdem gut, dass es mit dem Bang startet und dass man eher vielleicht die Besseren am Anfang hat.
Wir haben gegen Dortmund aber letzte Saison gar nicht so schlecht ausgesehen. Also zu Hause, ne, unentschieden.
Super Spiel gewesen.
Und in Dortmund haben wir lange Zeit geführt, haben dann nachher noch 3-2 verloren, ja, aber es war trotzdem ein gutes Spiel.
Erste Halbzeit war top.
Ja. Ja, und das waren ja die Spiele, die uns tatsächlich, und das war ja in der zweiten Liga nie so, es war ein Riesenunterschied, wie wir im letzten Jahr daraus eher Kraft gezogen haben und immer gesagt haben, wir sehen, wir können gegen die guten Mannschaften mithalten, wir gehören in diese Liga rein. Ja, also am Anfang, als wir aufgestiegen sind, dachte ja jeder, oh Gott, von den Großen gibt es nur auf dem Sack. Das kam dann gegen Bayern einmal so, aber ansonsten war das gar nicht mehr Thema.
Ich lese sowieso den Spielplan jetzt anders als im letzten Jahr, witzigerweise. Klar denke ich so, ja, Dortmund schwerer Gegner, Leipzig schwerer Gegner, aber dann kommt zu Köln, ja, zu Hause, alles klar, können wir uns holen. Hoffenheim auswärts nochmal ein bisschen schwerer. Stuttgart,
das meine ich, das selbst.
Aber dann ist so, da. Paderborn, yeah, Frankfurt, okay, Gladbach, Bremen, Bayern schwierig, Union, Schalke, Elversberg, so, das sind alles so, für mich sind halt vielleicht nur noch, es gibt so die Top 3, wo es 4, wo es ein bisschen schwierig wird, aber gegen alle anderen habe ich jetzt irgendwie so viel Selbstvertrauen, dass man da halt was holen kann. Also ich habe nicht mehr so harten Schiss davor.
Ich glaube auch, dass uns die letzte Saison gelehrt hat, dass es immer 2-3 Überraschungsteams gibt, also nicht die, mit denen man rechnet, so letztes Jahr Wolfsburg, Bremen, Gladbach, die auf einmal in einer totalen Krise stecken, aufgrund von Verletzungspech oder weil sie haben den ersten Trainer entlassen, der zweite hat auch nicht gezündet und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man dann da sein einfach und irgendwie gucken, dass man das Umfeld möglichst ruhig hält. Und trotzdem muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich beobachte die, ich bin großer Magenta-TV-Fan und muss fairerweise sagen, beobachte die WM deswegen noch sehr intensiv. Und es macht mich wahnsinnig, dass ich noch nie ein großes Turnier gesehen habe wie jetzt in den USA, wo die Superstars so konstant in ihren Teams treffen. Und dann denke ich immer, fuck, wir haben, ups, ich hoffe, man darf das so sagen, wir haben alle unsere Top-Spieler abgegeben und die WM zeigt doch eigentlich, dass du diese Top-Spieler in deinen Teams brauchst. Und da sage ich mir, wie soll das was werden, wenn wir jetzt irgendwie nicht nochmal 1-2 absolute Granaten holen? Ja, dann bricht mir in meinen Augen, du kannst es am Transfermarktwert sehen, aber du siehst es auch an den Schlüsselpositionen. Diese Mannschaft ist jetzt so mein Bauchgefühl, ist 0,0, so wie sie gerade steht, existenzfähig in der ersten Liga. Es sei denn,
unterschreibe ich komplett.
Es sei denn, Gegenthese, die WM zeigt auch, dass gut eingespielte Teams und gut harmonierende Teams irgendwie die Großen ärgern können und sich defensiv hinten reinstellen können. Trotzdem gehöre ich lieber zu den Leuten, die einen Superstar in ihren Reihen haben. Und da kleiner Sidefact, Vucevic, unser einziger Superstar, nicht ein Weltsuperstar, aber eben der HSV-Superstar, für den war es eine sehr enttäuschende WM. Ja, der hat nach dem ersten Spiel seinen Stammplatz verloren, hat dann eben gar nicht mehr gespielt und Kroatien ist dann trotzdem irgendwie rausgegangen. Also der
Deswegen wahrscheinlich rausgegangen.
Aber was sagt ihr? Ich bin froh, Muchel, dass du mal ein bisschen da meiner Meinung bist. Ich dachte eher, du bist da anderer Meinung. Wie seht ihr das? Mir fehlt komplett im Moment so Schlüsselspieler. Er
schießt die Tore. Aber das würde ich gerne erst
noch
beurteilen,
mal ein paar Monaten
diskutieren. Ja, wenn das Transfer, wenn es um ist, weil jetzt letztes Jahr zu der gleichen Zeit sah es ähnlich aus und da kann halt immer noch was.
Aber Stand also jetzt, wir starten Mittwoch in die Saisonvorbereitung und haben eigentlich einen ziemlichen Rumpfkader.
Ja, genau. Ja. So nicht optimal, aber ich glaube,
optimal ist sehr charmant ausgedrückt, sehr positiv, sehr hoffnungsvoll ausgedrückt.
Die Topstars, die ich auch gerne haben möchte, die ich sag mal eher in die obere Hälfte der Bundesliga vielleicht gehören, die kriegst du natürlich jetzt halt auch nicht, sondern vielleicht halt auch erst am Ende, wenn die vielleicht ein bisschen günstiger wären oder wenn sich da irgendwie mal ein Fenster eröffnet, wenn der eine Verein absagt, der zweite Verein absagt und dann muss der Verein, ich sag jetzt mal so, beispielhaft Arsenal will, dann Vieira doch noch loswerden und dann ist der HSV halt da. So, und das ergibt sich ja manchmal erst irgendwie kurzfristig. Wir kriegen jetzt natürlich nur eher Spieler unserer Kragenweite, die von 0 bis 5, 4 Millionen Marktwert dann halt irgendwie sind. Aber wir wollen ja das Leihschnäppchen haben, was irgendwie
die Top-Stürmer.
Zweistellig 15
bis 25 Millionen
wert ist. Oder 10 bis irgendwas Millionen wert ist sozusagen. So,
ne? Also es wurde gerade so ein bisschen gesagt, dass wir so von der Summe her ungefähr zwischen 20 und 30 Millionen zur Verfügung haben, in diesem Transferfenster auszugeben. Also da ist natürlich schon ein bisschen Geld da. So muss man aber natürlich auch gut mit haushalten, weil es sind doch einige Positionen, stimmt, die wir bei uns besetzen müssen. Also klar, am Ende wird es, wie Gato gesagt hat, zum Ende hinauslaufen, dass wir natürlich wieder mit Leihtransfers was machen. Aber ich bin trotzdem guter Dinge und habe auch ein gutes Gefühl, dass ein Vieira
Lokonga kaufen, ne? Also das ist ja auch,
gehört uns.
Es ist ja auch ein Schnäppchen-Kauf möglich.
Genau.
Wahrscheinlich halt nicht direkt also am Anfang der Transferperiode. Viele warten auch die WM ab. Viele Spieler sagen, ey, ich will mich erstmal drauf konzentrieren, bla 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 so. Und dann schauen wir mal, was geht.
Aber ich bin auch bei Kais Meinung, also was das Thema Superstars bei der WM jetzt betrifft, also es ist schon krass, wirklich. Also gestern auch so ein Haaland, ne, mit Norwegen, die ja nun wirklich auf dem Papier auch die deutlich schlechtere Mannschaft sind gegenüber Brasilien und dann mit so einem Haaland wirklich das Spiel jetzt gewinnen. Also
hat,
das ist schon.
Kennt ihr Kroos und Kroos
auf
TikTok Live? Das ist ja auch die Meinung, die Toni Kroos gesagt hat, dass wir aktuell kein Weltstar haben oder Weltklasse-Spieler, also viele Spieler, die Weltklasse-Niveau hätten, aber die es halt momentan nicht abrufen und das momentan die halt den Unterschied ausmachen, das ist natürlich halt auch so, ne? So der macht dann mal eine Einzelaktion und dann schießt er halt mal das 1-0 gegen Paraguay oder irgendwie sowas oder macht mal eine geile Flanke oder in Frankreich im Kombi mit irgendwie Mbappé und Dembélé oder was weiß ich so oder Ulysses Mbappé, die machen einmal was, wo kein Deutscher auf die Idee gekommen wäre und dann klingelt es halt. Das ist leider momentan so, auch wenn ich es mir natürlich anders gewünscht hätte.
Ja, ich find's krass, also ich muss da echt nochmal Spanien und Frankreich hervorheben und um den HSV-Bezug reinzubringen, ich find's krass bei Harry Kane und Haaland, die finden im Spiel, finde ich, echt wenig statt und ich fand's manchmal schon so ein bisschen frech und dachte mir so, ey, das kann sich gegen Top-Teams doch nicht durchsetzen. Weil die, also Harry Kane macht noch ein bisschen mehr mit, aber hatte jetzt vor seinen Toren auch nur 11
Ballkontakte. Aber Haaland gestern, glaube ich, 5 Ballkontakte.
Ja, genau. Also man hört immer 11 Ballkontakte vom Tor, 7 Ballkontakte vom Tor. Und da sage ich so, also findet der Spieler eigentlich nicht statt. So, ja. Und da sage ich dann wiederum, das haben wir beim HSV ja nicht so gewollt. Da haben wir ja oft Spieler gehabt, wenn die dann in der 70. Minute ausgewechselt wurden und vorher nicht so stattgefunden haben, haben wir immer gesagt, was war das für eine beschissene Leistung? Ne? Und dann musst du entweder den Spieler 90 Minuten drauflassen und das absolute Vertrauen haben, dass der halt irgendwann seine 2 Ballkontakte hat, aus den 2 Toren entstehen. Oder du musst sagen, das gehört zum Fußball, zum Stoßstürmer dazu, dass der halt größtenteils unsichtbar ist. Und das heißt nicht immer gleich Note 6, wenn der mit 11 Ballkontakten ausgewechselt wird. Das hatten wir oft, das Missverständnis hatten wir oft bei Glatzel, ja, wo man dann gesagt hat, ja, der hat ja gar nichts gebracht oder so, wenn er mal, also letzte Saison jetzt kaum, weil er hat ja kaum gespielt. Aber da suchen, glaube ich, Trainer wie Polzin und so doch eher aktivere Stürmer, die eben nicht nur vorne aufs Tor lauern, sondern so richtig sich am Spiel beteiligen und pressen und mitmachen.
Ja, aber ja, gebe ich dir recht, aber so einen Spieler wie in Haaland haben wir in unseren Reihen einfach nicht gehabt, der auch das ganze Spiel nicht stattgefunden hat und dann trotzdem mit einer Aktion da war. Also das hatten wir nicht.
Ja, ich sag nur, vielleicht muss man mal so einen Spielertyp suchen, den man echt befreit von seinen Defensivaufgaben und sagt, Focus, weil das ist ja nicht das System, welches Polzin sich wünscht, dass man sagt, ey, wir befreien diesen Mittelstürmer einmal wirklich von vielen Aufgaben, aber 100% Fokus nur aufs Tor. Wäre mal was Neues beim HSV für diese Saison. Ja.
Polzin habe ich übrigens gestern gesehen. Oh. Am Mühlenkamp war er unterwegs, mit dem Fahrrad ist er vorbeigefahren.
Hast du ihn gegrüßt?
Es war zu spät, er war schon an mir vorbei.
Also auch ein schneller Radfahrer, oder?
Ja, ohne Helm. Aber er hat so viel Haare bekommen, also die ersetzen quasi seinen Helm gerade. Ich glaube, er muss nochmal zum Friseur vom
Helmfrisur.
Helm, ja. Aber er war unterwegs. Geht ja für ihn jetzt auch los wieder.
Ja.
Bin gespannt.
Für wen es auch losgegangen ist, ist Katlin Krüger.
Ja, habe ich gesehen.
Unsere zweite Vorständin, also das Vorstandsteam um Erik Huber komplettiert. Und da habe ich, glaube ich, gelesen, nur wurde sie gefragt, ja, du kamst dann auch mal irgendwie, oder sie, keine Ahnung, ob sie geduzt oder gesiezt worden ist, mit dem HSV in Kontakt. Ja, 2018 war ich auch schon mal beim HSV. Und dann hat sie einfach so gesagt, ja, und die, wenn man hier mit dem Teambus dann reingefahren ist, dann hat man die Stimmung ja schon mitbekommen, ist ja mega. Und die Hebebühne, die dann immer hochgefahren ist, auch krass und so. Und da dachte ich wieder so, wow, sie hat einfach so aus dem Bauch heraus gesagt, Stimmung und Hebebühne, aber halt Hebebühne. Und dass wir das irgendwie nicht mehr machen. Klasse
ist also ist sie in unserem Team. Wir fordern es ja die ganze Zeit.
Klasse ist verknüpft mit Lotto, aber who cares? Also wenn sich so eine Katlin Krüger irgendwie einer von zwei Dingen, die sie sagt, ist halt Hebebühne. Und ich würde behaupten, dass sie sagen, was...
Vielleicht geht da was jetzt mit ihr als neue
Vorstellung. Ich würde
deine Chance da jetzt
ganz, über Katlin Krüger. Hast du ihre Nummer schon?
Ganz viele, wenn du die befragt hättest, irgendwie die damals ins Stadion gegangen sind, die jetzt vielleicht nicht eine Dauerkarte haben, sondern irgendwie einmal oder keine Ahnung was im Jahr, da waren so, ja, und was HSV? Ja, und dann vom Spiel ist ja auch irgendwie so was hochgefahren. Und ich wette, das ist einfach unter den positiven Aspekten des Stadionbesuchs. Und wenn du überlegst, wie kannst du einen Stadionbesuch besser machen oder wie kannst du was das mehr Fans gewinnen. Wir sind jetzt ja nicht Düsseldorf, dass das Stadion leer ist, so, ne? Aber wie kannst du das Stadionerlebnis besser machen? Dann ist es diese Hebebühne. Unter anderem, wenn es nicht von Knark ist und Shoutout an das Sponsoring, dass ich es immer noch weiß, dann irgendwie was anderes, dass man das mal machen kann wieder, weil das hat sonst kein anderer Verein und das ist so unique. Und sag mir einen Grund, warum. Du hast es auch schon gesagt, Kai, was negativ daran ist, wenn rein theoretisch Abschlag vor jedem Spiel live singen würde. Es gibt nichts Negatives. Also warum? Die HSV müsste doch nicht mal Geld auch noch zahlen. Also vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass...
Muchels Gesicht.
Ich glaube...
Es ist auf jeden Fall ein Win-Win für beide Seiten, halten wir fest. Also für alle Fans, für den HSV.
Ja, und selbst wenn er noch nicht mal...
Ich halte mich aus dieser Diskussion raus.
Ist auch völlig okay so, aber lass Stübi die Aufstellung auf dem Hebekran machen oder keine Ahnung was, aber es ist doch ein kleines Gadget mehr oder den Balljungen von oben, den Ball in... Keine Ahnung.
So, und was ich auch finde, jetzt wäre auch genug Zeit vergangen, dass man halt sagen kann, okay, bring the Hebebühne,
Hebebühne.
Back, ohne dass halt irgendwie das jetzt komisch ist oder so, sondern es ist einfach geil. Genau.
Hebebühne ist nicht gleich Lotto, sondern Hebebühne ist HSV. Und ob da jetzt Lotto oder Abschlag oder...
Das H in Hebebühne steht für HSV. Ja.
Okay, ich verstehe es ich halte mich deswegen aus der Situation, also aus dieser Diskussion raus, das könnt ihr verstehen. Aber ist es für euch, also... Ändert das was daran, diese Hebebühne zu haben, zu dem, was wir jetzt haben? Also ich finde, wenn man jetzt ins Stadion reinkommt, ich finde, es ist ja trotzdem geil. Also
ja klar, aber es wäre auch geil, wenn irgendwie eine Toilette weniger wäre. Es wäre auch geil, wenn irgendwie, aber es wäre halt einfach noch 5% geiler. Und es ist so, dass allein schon dass Katlin Krüger sagt damals, dass sie einfach nur dieses hebt, dachte ich so, ja klar, also macht ja auch Sinn. Also das ist ja auch eine Sache, die sich einfach abtät zu anderen Stadien.
So ein Live-Act im Stadion ist
einfach crazy. Also wenn wir jetzt irgendwie nach Augsburg fahren würden und da wäre jetzt eine Hebebühne und dann würde hier irgendwie die Augsburger Band da irgendwie was trällern, dann würden wir hier im Podcast sitzen und würden sagen, wie war das Auswärtsspiel? Ja, und dann war auch irgendwie ganz geil, dass dann irgendwie so eine coole Hebebühne und bla, kann man auch mal beim HSV machen. So. Und wir hatten das ja sogar schon mal gehabt. ist jetzt nicht, dass wir dadurch Spiele gewinnen oder verlieren oder dass dadurch mehr Zuschauer oder weniger Zuschauer kommen, aber es ist einfach so ein kleines Extra. Und der HSV würde sogar Plus machen, weil diese Werbefläche überdeckt, würde ich sogar nochmal die Kosten. Also oder Knack, Hebekrane haben den umsonst hingestellt, dafür durften sie werben, aber wenn sie nicht völlig dumm sind, dann kriegen sie von diesem Knack-Unternehmen auch noch irgendwie mehr Kohle. Also sie würden sogar noch Plus machen, weil die Millionen gehen wahrscheinlich nicht an Abschlag, sondern die würden es auch noch für free machen. So. Also ich sehe da keine Verlierer.
Aber ansonsten
nochmal zurück. Außer Muchel, der dann vielleicht den Anpfiff verpasst, aber sonst.
Ja. Ansonsten nochmal zurück zu Kathleen Krüger. Sie hat ja auch geschrieben, dass sie wurde ja gefragt, wie waren jetzt die ersten beiden Wochen, und sie hat gesagt, sie hat erstmal versucht, möglichst viel zuzuhören, hat super viele Gespräche mit diversen Leuten geführt. Also es klang insgesamt sehr harmonisch. Sie möchte sich erstmal in diese HSV-Welt einfügen, zuhören. Erstmal ist nicht Reden angesagt, sondern Zuhören angesagt und so weiter. Das klingt mir alles sehr smart, lieb, harmonisch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist, für manche wird das jetzt wieder negativ klingen, weil es irgendwie nicht stark genug klingt. Aber ich glaube, es ist genau richtig, weil wir damit gut gefahren sind. Wir haben sowieso genug Trouble und Nebenkriegsschauplätze gehabt in den letzten Jahren immer, ne, mit Kunz und allen. Ich glaube, es ist jetzt, der HSV fährt gut damit, wenn er die Kriegsschauplätze nur auf dem Spielfeld hat und nicht noch neben dem Spielfeld hat.
Trotzdem soll es das wahrscheinlich nicht gewesen sein. Also ich habe auch gelesen, dass man auch noch auf der Suche nach einem dritten Vorstand ist.
Finde ich gut.
Um da sich noch breiter aufzustellen. Also da geht man vom Aufsichtsrat noch weiter in die Suche.
Finde ich sehr gut.
Aber wofür?
Also ich denke mal, dass man da nochmal, ja, zum Aufteilen, ne? Also es geht wohl so ein bisschen auch in Fanbelange und Marketing, ja, so in die Richtung. Kathleen Krüger den Schwerpunkt eher auf Nachwuchsleistungszentrum, Frauen und
Strategie.
Erik Huber dann auf Finanzen.
Sport
ein auch.
Stück Männer ihm untergestellt, ja, dann wahrscheinlich, ja, irgendwie.
Und also
auch Internationalisierungsstrategie oder Internationalisierung auch, also alles ein bisschen weiterhin so.
Also deswegen, da könnte man sich schon noch weit breiter aufstellen. Also die Überlegung gab es ja immer schon mal und da ist man wohl auch weiterhin auf der Suche, wenn da das richtige Profil gefunden sein oder das Profil geschärft ist und da man jemanden findet, dann könnte ich mir das schon vorstellen.
Was ich nur sagen kann aus diversen Insiderkreisen und jetzt auch wirklich gefährlich, schon über viele Jahre, also jetzt nicht nur aus dem letzten Jahr, ist, dass der HSV schon noch ineffizient ist in Bezug auf die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat, ja, weil da muss so viel immer hin und her kommuniziert werden, auch mit den verschiedenen Leuten. Also Spielertransfers beim HSV sind, glaube ich, etwas komplizierter als bei anderen Vereinen, wo die Abstimmung einfach schneller erfolgt, mit weniger Leuten sich abgestimmt werden muss. Das war beim HSV, glaube ich, in der Vergangenheit immer etwas aufwendiger. Und da
aber von welcher Vergangenheit sprichst du?
Von den letzten 10 Jahren, ehrlich gesagt, weil wir der
weil okay, weil ich habe das Gefühl, dass das in den letzten Jahren eigentlich deutlich besser geworden ist.
Ja, ist es auch, aber es ist immer noch nicht wie in anderen Vereinen. Also ich glaube, das plakatives Beispiel, aber ich nenne danach nochmal ein anderes, nicht so plakatives Beispiel, aber naja doch, Top-Vereine wie Bayern und Dortmund, da wird sich sicherlich, da wird sich kaum noch abgestimmt. Also wenn da der Sportvorstand und Watzke miteinander telefonieren, dann ist ein Deal eigentlich fast durch. Ja, da müssen da nicht noch 3-4 andere Leute ins Boot geholt werden. Oder bei Bayern München, wenn damals Trainer Hoeneß und Rummenigge sich abgesprochen haben, dann war da auch nicht mehr irgendwie, dass sie sich noch 3 Okays oder noch 8 Telefonate. Weil es geht gar nicht darum, dass das schlecht ist oder dass ich das kritisieren will. Es geht rein um den Zeit- und Aufwandsaspekt. Ja? Wenn du jemanden schnell verpflichten willst und dann aber immer dich noch mit 5 Leuten abstimmen musst, die vielleicht im Aufsichtsrat oder in anderen Gremien sitzen, das betrifft jetzt auch nicht nur den HSV, es gibt auch andere schlechtere Beispiele, dann vergeht viel Zeit. Der Spieler spürt das auch, vielleicht kommen auch nochmal andere Meinungen rein, man holt nochmal gegen, man prüft das nochmal gegen, wenn jemand Gegenargumente hat, versucht die nochmal zu widerlegen.
Das ist ewig lange Prozesse. Sorry Kai, aber das ist doch die Aufgabe des Aufsichtsrats auch, oder?
Aber ich glaube nicht, jeden Spielertransfer zu überprüfen.
Aber also bist du dir sicher, dass das so ist? Weil, also,
ja, schon, eigentlich schon, ja. Ich glaube, dass da, also beim
HSV. Glaubst du oder weißt du?
Weiß ich. Also es müssen einfach unglaublich viele Telefonate geführt werden, auch aktuell noch.
Okay.
Ich bin nicht ganz so drin, aber
ich auch nicht.
Also. Es ist natürlich so, wenn man jetzt andere Gegebenheiten, man hat jetzt bei Bayern München hat man jetzt, ich sag jetzt mal Hoeneß, Rummenigge, da sagen ja wahrscheinlich die anderen 3 Aufsichtsrat oder 4 Mitglieder so, ey, ihr habt meine Stimme, ne, ihr habt mehr, also ich bin hier Wirtschaft, Telekom, Bosso, wenn ihr sagt, yo, dann yo. Und wir haben vielleicht beim HSV halt nicht diesen Hoeneß, nicht diesen Watzke sitzen, die dann halt den Aufsichtsrat, ich sage es mal sportlich, zumindest so im Griff haben, dass die anderen Mitglieder sagen, ey, wenn ihr ja sagt, ihr habt auch meine Stimme ja. Sondern man muss eventuell, ich weiß nicht, klingt zumindest so, dass man von den ganzen Aufsichtsratmitgliedern muss man jeden Einzelnen halt irgendwie ein bisschen beackern und dann ist keiner, der da irgendwie der alte Herr, alte Dame, die dann sagt, hier, guck mal, ich leg meine Hand, ich mache ein Go. Ich glaube, macht es bei Bayern nicht einfacher, weil dann der Aufsichtsrat, weil Uli Hoeneß einfach sagt, okay, ne, will ich nicht. Und dann können sich alle auf den Kopf stellen und hat er die anderen Mitglieder das halt auch. Das ist auch nicht so ganz demokratisch, aber das hat alles seine Vor-
und
Nachteile.
Genau, ich sehe das auch so und es betrifft jetzt halt nicht nur den aktuellen Aufsichtsrat, das war einfach auch in den, der wurde ja auch immer mal wieder angepasst über die letzten 10 Jahre. Ja, es war einfach immer so, dass man in Hamburg viele Leute hatten, die informiert mitreden wollten, ihr Go auch nochmal geben wollten und ich glaube, das waren einfach immer auffällig lange Prozesse. Mhm. So.
Ja, das soweit würde ich sagen zum Vorstand, zum Aufsichtsrat, zu Katlin Krüger. Was haben wir sonst noch? WM?
Sorry, ich finde das auch, dass dieses Thema insgesamt auch total seine Berechtigung jetzt hier in der Pause oder gerade zum jetzigen Zeitpunkt hat, weil man eben bei der WM ja auch gesehen hat, dass sich eben nicht nur alles am der sportliche Erfolg eben nicht nur am Trainer, an der Zusammenarbeit zwischen Trainer und Team messen lassen, sondern eben auch an den Verantwortlichen darüber, die entsprechenden Leute wie Rudi Völler und Nagelsmann besetzen. Und das heißt ja jetzt nicht, dass wir da beim HSV jetzt besonders schlecht aufgestellt sind oder dass das irgendwie gerade Handlungsbedarf besteht. Aber es hat jetzt, die WM hat bei Deutschland eben gezeigt, dass das Team über Sportmanager, Trainer und Team eben auch stehen muss. So, und mit Katlin Krüger ist da jetzt jemand Neues dazugekommen. Muche sagt, ein Dritter könnte eventuell noch dazukommen, was ich sehr gut finde. Und ich sage eben, dass auch die Gremien da drüber, Aufsichtsrat und so weiter, funktionieren müssen.
Transfermäßig ist, habe ich gerade letzte Woche noch gelesen, ist ein ehemaliger Spieler von uns auch wieder irgendwie, ist der Name gefallen, Van de Bremt. Könnt ihr euch an den noch erinnern, den superschnellen Außenverteidiger?
Mhm. Ja.
Ich weiß gar nicht, wo der untergekommen ist jetzt, aber auf jeden Fall steht der auch wieder zur Diskussion, dass man da sich wohl, dass man da in Kontakt steht. Ja.
Das kommt mir schon so lange her vor irgendwie.
Ich glaube, man hätte ihn damals auch schon gerne geholt, aber er war ja auch nur ausgeliehen.
Ja, der war echt gut.
Ja, war unheimlich schnell. Also das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Wow. Ansonsten sind unheimlich viele Namen, die im Umlauf sind. Also es ist gerade echt wild. Es ist schwer, sich da auf irgendwas, wenn man nicht irgendwelche Insider-Informationen hat, wo man weiß, alles klar, das ist eigentlich schon durch. Also bei Vieira tatsächlich wird auf jeden Fall gemunkelt, dass das vielleicht doch auch schon in den nächsten Wochen da Vollzug gemeldet werden könnte. Bin ich gespannt.
HSV hat sich noch die Dienste von Mats Bröcker gesichert. 18-jähriger Jugendnationalspieler, kommt aus Leipzig und hat insofern eine HSV-Vergangenheit. Ich hoffe, ich kriege es noch zurecht.
Sein Vater, ne?
Hat bei der zweiten gespielt und irgendwas anderes war auch noch.
Sein Opa ist, glaube ich, war Spielerbeobachter oder zumindest irgendwie Scout so für den HSV und hat gescoutet. Und aber der Mats heißt er, ne? Mhm,
mit D.
Ist aber erstmal für die zweite, glaube ich, vorgesehen.
Ja.
Die aber auch ganz spannend. Habt ihr davon gehört, von der Bundesliga Talent Series?
Youth League oder Talent Series? Die U21, ne?
Genau.
Die Youth League ist Youth League und ist diese U21, die Kloppo mit inszeniert hat und so, ne?
Ich weiß nicht, ob Kloppo da mit drin hängt, aber auf jeden Fall soll es zur nächsten Saison eine Bundesliga Talent Series geben, die mit den ganzen Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga nicht alle.
Die mitmachen, sind dabei, aber die bisschen größeren Namen, ich glaube Bayern, Dortmund, bla bla bla, sind alle dabei.
Union Berlin, Bremen, Dortmund, Elversberg ist dabei, Frankfurt, HSV, Leipzig, Gladbach, Bayern, Paderborn, Schalke, das ist zumindest aus der ersten Liga.
Und die zweiten Mannschaften fallen nicht weg, die U21, sondern es ist einfach on top, genau, sozusagen.
Und spielberechtigt sind alle Spieler zwischen 16 und 21 Jahren und zudem dürfen bis maximal 4 ältere Spieler eingesetzt werden. Also das ist so der Modus.
Um ein bisschen mehr Sichtbarkeit oder noch ein bisschen Entwicklung zu fördern, und Eingliederung und so weiter und so fort, ne?
Genau. Ja, also es soll so ein Nachwuchs Ding werden, finde ich irgendwie ganz cool.
Und dann wahrscheinlich auch, wird das irgendwo übertragen oder?
Mit Sicherheit, also
ja, ne? Der eigentliche Grund
ist wahrscheinlich genau das Vermarkten.
Ich dachte gerade, das machen die doch nicht ohne Grund.
Bei den Talenten haben wir auch einen Goalgetter Otto Stange bei der U19 Europameisterschaft ist es, glaube ich, ne? Mhm. Hat zumindest in den ersten zwei Spielen sich sehr treffsicher gezeigt.
Gegen Spanien gab es für alle eher einen Dämpfer.
4-0 haben sie verloren. Ich habe es gesehen, bei Instagram wurde mir eine Werbung von RTL angezeigt, wo auf einmal irgendwie Otto Stange ganz vorne auf dem Bild war und dann konnte man so weiter sliden.
Und du so, hä?
Was ist jetzt los? Nationalspieler, keine Ahnung was. Und dann, irgendwie, vielleicht macht die U19 ja besser gegen Spanien. Habe ich so gesehen, das war vor 12 Stunden. Ich so, okay, mal Ergebnis. Ich so, 4-0 verloren. War ein Gruppenspiel und jetzt sind wir Zweiter in der Gruppe.
Geht's jetzt, ich weiß gar nicht, gegen wer. Ich glaube, gegen die Ukraine spielen wir jetzt in der nächsten Runde, wenn wir weitergekommen sind.
Ja.
Aber gegen Spanien gab es erstmal den Dämpfer. Ich glaube, nur Piers Stoßdämpfer sind da schlimmer in dieser an dieser Stelle.
Ja, sind sie so schlimm, wie alle sagen, Kai? Weil ich habe keinen mit hierher genommen. Und ich muss sagen, zu Hause kriege ich immer ordentlich einen auf den Deckel für meinen Stoßdämpfer. Fiat 500 von 2009, ja. Solange er noch fährt.
Ja, ich habe dir letztens schon oder im Auto schon gesagt, dass du da einen guten Ansprechpartner hättest.
Kai, jetzt auch noch Autoverkäufer.
Ich kann da gerne vermitteln zu Hugo Fohr, da habe ich ja vor kurzem zugeschlagen. Alter Krugschossee, Fußball, begeisterte Verkäufer und ich glaube, die haben ganz coole Angebote. Weißt du was, wir können ja mal fragen, was sie so für dich oder für die Fans machen können. Ob die
also doch Autoverkäufer.
Ob die im Moment so einen Knaller haben. Ja genau, Autoverkäufer ist jetzt das Neue, nein.
Aber würdest du umsteigen, Pia?
Ich muss sagen, ich bin super zufrieden. Also ich
komm ein bisschen auf die Kondition
an. Komm ins Schwärmen bei meinem Auto.
Du kommst ins Schwärmen.
Ja. Du bist nur noch unterwegs.
Ich bin nur noch unterwegs, genau. Ja. Hab schon überlegt, ob wir alle nach Dortmund fahren jetzt direkt beim ersten Spieltag, aber ich glaube, ich möchte da nicht so gerne mit dem Auto hin. Ach so. Also wenn einer von euch fahren möchte, dann steht das Auto gerne bereit.
Ja, aber alles gut. Ja, schauen wir mal.
Vielleicht dann machen wir da eine Aktion draus. Mal gucken.
Wir schreiben die einfach mal an.
Ich warte auf den HSV-Bus noch.
Wenn du mit denen in Kontakt bist, schnack die doch mal an. Ja. Also warum nicht? Wenn die so HSV-begeistert sind und da alles stimmt, dann sollten
kleine
wir
Auswärtsfahrt.
Ja.
Gesponsert.
Ja.
Ich frag mal nach. Ich bin gespannt, was die sagen.
Das P in Fohe steht für Podcast, kannst du denen sagen.
Ja, genau.
Und das H für HSV.
Ja.
Ja, sehr gut. Damit wird die nächste Spanne noch Folge ab hier. Wir halten die Hörer auf.
Okay, wow.
Wer glaubt ihr, Pia fährt nächste Woche hier im anderen Auto vor?
Nee, ich glaube noch nicht.
Glaubt ihr nicht? Das wäre ja sehr schnell, oder?
Schau mal, wie lange deine Stoßdämpfer noch halten.
Ein bisschen halten sie noch, würde ich sagen.
Entscheidungsfreudig.
Wenn ich eine Provision kriegen würde, dann würde ich
rein heute hypothetisch, wenn ich
dann würde ich, dann würde ich heute vielleicht mit meinem Fuß nochmal so gegen deinen Stoßdämpfer treten.
Sag mal.
Soweit ist
der Witz an der Sache ist, dass dieses Auto tatsächlich einen Namen hat und das ist Hugo. Also der Name ist Hugo.
Hugo okay. Fohl.
Nee. Mein Auto, mein so. Altes.
Ja, ich glaube, die was machen auch super.
Anscheinend bald ersetzt wird.
Die machen auch super Anzahlungen. Also, ich sag dir,
du hast es durchgespielt. Du hast es durchgespielt.
Ich bin gespannt. Bei Instagram hat Ubi16 geschrieben, wer kann Trump anrufen, um die Vusco-Strafe direkt aufzuheben?
Ey, ohne Scheiß, das nimmt einem doch den Spaß am Fußball, oder?
Also, ich war vorhin schockiert, als mein Chef mir das erzählt hat, weil ich habe es irgendwie noch nicht gelesen gehabt und dachte so, er will mich verarschen. Ich dachte wirklich, April-Scherz.
Ich muss auch sagen, also ehrlich gesagt, ich war sogar am Anfang noch so der Meinung, es ist jetzt die 100. Diskussion über irgendeine willenlose Entscheidung von Trump. Die Mannschaften müssen sich doch ein bisschen unabhängig machen. Mal gibt es eine Fehlentscheidung vom Schiri, mal dies, mal das. Und dann habe ich aber gedacht, ganz ehrlich, dann habe ich mir das nochmal angeguckt, die Szene. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht nur eine rote Karte, sondern das ist auch irgendwie so der spielentscheidende Spieler. Also wenn das jetzt so ein Ersatzspieler wäre oder irgendwie so ein durchschnittlicher links hinten, ja. Aber das ist deren Topstürmer, der da absolut den Unterschied macht. Und da muss ich sagen, würde ich als Gegner auch kotzen, wenn der beste Stürmer der Gegner oder meinetwegen ist Pulisic noch gut, aber der absolute Führungsspieler, der im letzten Spieler die Tore macht, auf einmal wieder aus dem Hut gezaubert wird und mitspielen darf gegen mich, würde ich sagen, okay, ist doch wirklich alles absolute Verarschung.
Ich finde, es kommt gar nicht auf die Szene an, es kommt einfach auf den Move an. Also egal, welcher scheiß Spieler das ist, es geht gar nicht, dass da ein Präsident den scheiß Hörer in die Hand
beides
nimmt,
ist natürlich
dann kacke. Infantino anruft und auf einmal wird das zurückgezogen. Das hat doch nichts mehr mit Fußball. Du kannst dir das ganze Turnier sparen, meiner Meinung nach, wenn solche Entscheidungen getroffen werden.
Ich finde es krass, alle die ganze internationale Presse, alle sind sich sehr, sehr, sehr einig, dass das gar nicht geht. In Deutschland, würde ich sagen, sind sich
wie tatsächlich so oft bei Entscheidung von Trump
auch alle einig. Zlatan Ibrahimovic hat es noch verteidigt. Ich glaube, der war aber auch irgendwie statt Eröffnungsspiel beim UFC, kam bei Trumps Geburtstag oder so. Also scheint ihm sehr nahe zu stehen und meinte, dass das alles auch in Ordnung ist. Und es ist sehr schwierig und ich finde es auch wirklich skandalös. Ich finde es sehr gut, dass die UEFA auch richtig hart gegen geschossen hat. Ich glaube, die UEFA ist jetzt auch kein Charity-Verein und auch mit allen Wassern gewaschen, aber...
Absolut. Aber wenn du mal das Gefühl hast, dass der Blatter das kleinere Übel gewesen sein muss...
Es wird immer kranker.
Also,
ja, das macht keinen Sinn mehr. Ich finde, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Nee. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so.
Total, weil wo kommst du hin? Ja. Ne? Wie wird die nächste gelbe Karte?
Mir vergeht der Spaß jetzt noch mehr, ehrlich gesagt. Ich verstehe euch vollkommen, aber ich persönlich, wenn ich jetzt das Spiel gucke und der Spieler schießt jetzt 2 Tore, da sage ich mir so, irgendwie, das nimmt mir jetzt auch irgendwie den Spaß, weil irgendwie, das ist ja jetzt nur passiert, weil irgendwie so eine Entscheidung getroffen wurde und rein sportlich, wenn das Turnier normal gelaufen wäre, wäre hier ein ganz anderer Modus drin.
Total.
Und dann vergeht mir die Lust so am Mitfiebern, weil nicht mehr der gewinnt, der irgendwie nach dem
Ronaldo wäre ja, ist ja davor auch schon eine Sperre zurückgenommen worden vor dem Turnier, damit er spielen kann. Also es sind ja so viele Sachen dabei, wo du denkst so,
ja, und dann heißt es immer, man soll irgendwie Politik und Fußball voneinander trennen. Es ist ja gar nicht mehr voneinander zu trennen, wenn solche Entscheidungen getroffen werden.
Es ist sehr schwer. Ich bin auch gespannt. Also Klopp hat ja noch gesagt, er muss ihn ja nicht aufstellen. Also es liegt ja auch noch in der Hand jetzt vom...
Aber hast du die Pressekonferenz von dem amerikanischen Trainer gesehen?
Der hat natürlich es weggebügelt und meinte...
Ich glaube schon, dass der Trainer ihn ehrlich gesagt aufstellen muss, weil sonst hat er ein Problem.
Also ja. Genau, eben. Ja. Aber also rein theoretisch, ne? Kann er ja auch sagen, oder können jetzt nicht nochmal intern irgendwie, das ist doch die Hintertür, doch nochmal sagen, so nee, okay, wir nehmen ihn jetzt nicht mit aufs Spielfeld. Aber wahrscheinlich sagen sie, ey, mit dem Kollegen sind unsere Chancen... Aber
was für eine Regularien.
Du kannst also natürlich wirklich positiv hoffen, dass dieser Spieler dann von den Gegenspielern daraufhin bepöbelt wird, so verunsichert wird oder einen Elfmeter schießen darf und so viel ihm durch den Kopf geht und er verunsichert ist, sodass das dazu führt, dass der sogar eine schlechtere Leistung bringt, als er normalerweise bringen würde. Trotzdem, er gehört nicht aufs Spielfeld, wird auf dem Spielfeld
stehen. Also wenn die FIFA noch ein Fünkchen Glaubwürdigkeit irgendwie versprühen möchte, dann müssen sie jetzt dagegen halten und das Ganze zurücknehmen.
Ich finde eigentlich, wenn er ein aufrichtiger Typ ist, also der Spieler, ne, dann muss er eigentlich sagen, Leute, ich bin gesperrt, ich trete nicht an, aber es ist natürlich auch viel Druck auf einem Rücken.
Dann. Ganz bitter für einen Spieler. Also ich finde, er muss, also wenn ich Spieler wäre, ich würde sagen, ey, sagt mir, was ich machen soll. Und ich, klar, wenn du ultra über den Dingen stehst und vielleicht siehst du es erst, wenn du älter bist, aber für den ist das eine richtig beschissene Situation. Weil
dem werden sie sagen, die Nation hat sich für dich eingesetzt, wir haben alles für dich getan und jetzt sagst du, du willst nicht spielen, Vaterlandsverräter.
Wenn er spielt sagen. Und trifft, ist so, jubelt er nicht, ist er, was ist er für ein Typ so, also finde ich auch schwierig für ihn, man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn er trifft. Ich finde, meine Sympathien sind jetzt auch für das US-Team eher niedriger, ich glaube, Belgien wird jetzt nochmal 20% motivierter sein. Es wird auf jeden Fall eine
vielleicht war es auch ein Eigentor.
Eine neue Story sein, glaube ich auch tatsächlich. Davor Kicktipp auf die USA getippt. Jetzt bin ich kurz davor, doch nicht auf die USA zu tippen, sondern eher auf Belgien. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Und die WM, ich find's schade, weil sie, ich finde, die Aufstockung fand ich gut jetzt im Nachhinein. Also ich fand es ganz cool mit den, wie viel waren es jetzt, 64 Teams? 48 Teams, 64 noch nicht. Ich fand es irgendwie cool, ich fand es auch gelungen. Ich fand es jetzt zwar nicht, also Deutschland, Curaçao, war ein Ausraster dabei. Ansonsten war es relativ eng immer. Ich fand es auch relativ erfrischend mit den ganzen Underdog-Geschichten. Ich finde jetzt auch die Länge nervt natürlich, weil Deutschland nicht mehr dabei ist, aber finde ich jetzt auch nicht irgendwie zu lang vom Prinzip her. Also das finde ich irgendwie, also hätte ich nicht gedacht, finde ich aber trotzdem irgendwie gelungen. Finde ich okay, wenn es weiter so gehandhabt wird. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt diese generell erstmal Trump-Geschichte plus jetzt nochmal diese ganze Geschichte mit dem Spieler. Als Pro hast du wiederum die ganzen Stadien, die ich mega cool finde. Also ich finde es auch erfrischend irgendwie, dass ein bisschen Football-Stadien, die einfach Next-Level-Stadien sind. Also ich finde so ein paar Sachen richtig gut. Ich bin auch irgendwie dankbar, dass Südamerika halt so relativ nah den USA dran sind und viele aus Südamerika da leben. So ist halt auch richtig cool für die Stimmung und dementsprechend auch ein paar Spiele in Mexiko oder in Kanada sind. Finde ich auch gut. Also es gibt so ein paar Pros und Cons für mich für die WM, aber Oh, das ist jetzt echt schon ein Dämpfer, ne? Mhm. Also diese Nummer, ja.
Total.
Wir werden sehen, was da noch passiert. Also es wurde ja Einspruch eingelegt von Belgien, aber dann hat man wieder gelesen, der Einspruch kann auch erst nach dem Spiel bearbeitet werden, also muss nicht davor kommentiert werden und so weiter und so fort. Also we will see.
Eigentlich müsstest du als belgische Mannschaft sagen, nee, wir gehen nicht auf den Platz.
Ja, aber...
Das wäre
ja.
Konsequent. Auf der anderen Seite ist es auch...
Es ist
so, dann bist du irgendwann so wieder bei Deutschland, Katar mit dieser Regenbogenbinde. Mhm. Eigentlich müsstest du gegen die Menschenrechte ein Statement setzen und dann diese Binde und dich, und dann hast du diese Hand vor Mund Bild und im Nachhinein hätte man gesagt, ey, eigentlich muss die Mannschaft gar nichts außer Fußball spielen, lass sie bitte aus den ganzen politischen Sachen raus. Das Turnier ist jetzt halt nun mal da, konzentriere dich darauf und mach nicht Nebenschau.
Aber dieses Mal ist es eine andere Ebene, ne?
Ich weiß, was du meinst, so, aber so, dass wahrscheinlich als Coach würde ich jetzt auch sagen, ey, so, wir machen so jetzt erst recht so ungefähr, mhm, und jetzt ballern sie wie sie weg. Und es ist eine, ja, ist eine andere Ebene, aber eine afrikanische Mannschaft wird es vielleicht machen, die einfach mal
vom Feld runtergehen. Ja, was würde dann passieren? So. Also,
wie würde man dann damit umgehen? Das Problem ist nicht, die Entscheidung zu fällen, sondern das Problem ist, dass, wenn du dich dann entscheidest, nicht aufs Spielfeld zu gehen, auch die Hälfte der Mannschaft wieder eine andere Meinung hat, ja, und sagt, ey, das könnt ihr nicht machen, ich möchte spielen.
Das ist eine WM.
Das ist meine letzte WM, sagen wir jetzt mal, Kevin De Bruyne sagt dann so, ey, das ist die letzte Chance in meinem Leben, bitte, bitte, Coach, verbaut mir diese Chance nicht. Und dann musst du gegen viele Charaktere diese Entscheidung treffen. Ich sag aber auch, bei dieser Ebene, weil hier ist es nichts Politisches, sondern hier wird durch Politik eine sportliche Entscheidung tangiert, also jemand auf dem Spielfeld tatsächlich, das hat wirklich direkte Auswirkungen aufs Spielfeld, da wäre Muchels Einwand gar nicht dumm, jetzt einfach nicht anzutreten, zumindest mal das anzudrohen und zu pokern, aber durchziehen kannst du es, glaube ich, nicht.
Ich würde
sagen, hast du Ärger mit der Mannschaft. Und vielleicht hast du noch mehr Unruhe.
Aber ich würde es auch nicht androhen und dann nicht durchziehen. Das
ich würde es auch nicht machen. Ja. Man kann es mal so als Headline irgendwie, aber ich würde es auch nicht machen. Ich würde auch spielen und sie
dann
einfach weg.
Vielleicht lenkt das dann auch noch mehr ab. Dann ist die belgische Mannschaft völlig verwirrt, weil einer glaubt so, oh, wir spielen tatsächlich nicht. Kriegt 100 Fragen von seiner Familie. Hä, spielt ihr jetzt wirklich nicht? Und alle sind verwirrt.
Naja, wenn Belgien gewinnt, werden sie in den Himmel abgefeiert und wenn die USA gewinnt, hassen sie alle noch mehr.
Ja, ich glaube nicht, dass Belgien gewinnt. Also da werden wahrscheinlich auch noch andere Mittel und Wege gefunden, dass dieses Spiel für die Amerikaner...
Wer pfeift denn?
Ja, also so in etwa.
Ja.
Es ist trotzdem, hat es echt Geschmäckle und nimmt einen wirklich so den Spaß gerade so, was das betrifft, und macht so ein großes Turnier, macht es irgendwie... Ja, kann so eine Entscheidung wirklich kaputt machen oder so einen Schatten auf so ein Turnier werfen, was wirklich nicht sein muss.
Das dann stimmt. Aber nochmal eine Frage, weil wir in Deutschland ja eigentlich da echt weniger Probleme hatten seit heute, sind wir ja eigentlich relativ zufrieden eigentlich in den letzten Jahren gewesen mit der Politik, die sich rausgehalten hat, oder Muchel, weiß ich nicht, und mit Schiri-Entscheidungen, dass da alles relativ vertrauenswürdig glatt abläuft, den Umständen, also verglichen mit anderen Ländern. Trotzdem sagen viele, die Bundesliga ist eigentlich nicht so eine, hat irgendwie nicht so eine Relevanz. Also Topstars gehören eigentlich nicht in die Bundesliga, sondern Beispiel Harry Kane wäre wirklich Weltklasse, wenn er in der Top-Ligen treffen würde und nicht immer nur in Deutschland. Eigentlich verschenkt für die Bundesliga der Spieler. Was sagst du dazu, Muchel? Bist du glücklich mit dem Fußball in Deutschland?
Ziemlich viele Top-Spieler jetzt auch von der WM in der Bundesliga haben. Olise, Harry Kane, Dimonde, ja, genau. Dann hier von, wie heißt der, von Ecuador, hier der Bayern, bei Bayern noch ist.
Luis,
ja. Also da sind schon...
Yes, ja.
Plus einfach stabile Strukturen, ne? Also es gibt jetzt keine Vereine, die jetzt irgendwie komplett politisch gelenkt sind oder Schiris, die...
Und dann musst du auch nochmal sagen, dass wir in der Bundesliga natürlich nicht wie in England zum Beispiel, wo natürlich die größten Topstars spielen, irgendwelche Scheiß und die Kohle reinstecken, so, sondern wir sind hier gesund gewachsen, und ich finde, dafür haben wir wirklich haben wir viele Topstars in der Bundesliga, haben wirklich geile Spieler, geile sind international immer irgendwo mit ziemlich weit dabei, und das alles mit gesunden Strukturen, 50+1-Regel, da würden sich, glaube ich, viele, auch Fans in anderen Ländern, würden sich danach sehen, dass das bei denen auch so ist.
Also ich bin absoluter Fan von der Bundesliga und muss sagen, dass das WM-Gucken mir auch wieder noch mehr, also weil ich sie jetzt nicht mehr gucke, noch mehr Freude wieder auf die Bundesliga tatsächlich in mir entfacht, und ich mir so denke, oh, irgendwie finde ich Bundesliga schon viel, viel geiler als WM gerade.
Definitiv,
also
das geilere
viel Produkt. Viel mehr Bock da drauf, und diese ganze Scheiße, da gibt es auch Scheiße, aber nicht so eine Riesenscheiße, und keine Ahnung, ich freue mich richtig doll, dass es wieder losgeht, bin jetzt sehr gespannt, auf die nächsten Tage sozusagen, auf die Trikot-Releases und Co. und was da alles jetzt wieder abgeht. Ich bin richtig, richtig heiß. Und was ich auch noch mal ganz kurz sagen möchte, ja, mehr Mannschaften, aber ich war noch nie so abgefuckt von einem Tippspiel wie dieses Mal. Diese scheiß Tipperinnerung, ich habe es irgendwann aufgegeben, weil das ist ein Fulltime-Job, wenn du diese scheiß WM tippen willst.
Kommt gerade rein.
Ja, siehst du? Perfekt. Ich habe es aufgegeben.
Trotzdem, noch mal ein paar andere Sachen. Was passiert sonst noch so? Wir haben nämlich, es hat nicht ganz so viel HSV-Bezug, aber so ein bisschen, denn bei Holstein Kiel mit Tim Walter, der dort verlängert hat. Bascho. Jonas Meffert, Bascho, der jetzt zu Holstein Kiel gegangen ist.
Moin, und was jetzt, Störche.
Ja, moin, Störche. Und was jetzt auch demnächst noch in wenigen oder gleich verkündet wird, Alidu wechselt auch zu Holstein Kiel. Also bei Holstein Kiel.
Alidu. Das war doch gefühlt schon immer ein bisschen so, oder? Holstein Kiel hat, das ist natürlich logistisch gesehen einfach.
Mit Hövedes, nicht Hövedes, wie hieß er?
Fiete Arp war es
ja,
auf jeden
und,
Fall auch.
Holpi.
Hövedes.
Holpi.
Luis Holpi, Finn Porath. Es war schon immer so, dass irgendwie viele HSV-Talent sozusagen dann irgendwann früher oder später bei Kiel
gelandet. Ja klar, die Nähe ist natürlich auch die da. Nähe und jetzt mit Tim Walter merkst du natürlich schon, dass er dann auch sich wieder seine Spieler für sein Spielsystem dort ranholt, die es einmal beim HSV auch schon verinnerlicht hatten. Und,
würde mich jetzt nicht wundern, wenn Mohaja da auch noch auf der Matte stehen würde.
Tatsächlich. Ja, ja.
Also, ich sag's.
Witzig, ne? Jetzt Tim Walter, der ehemalige HSV-Trainer, versucht jetzt unserem ehemaligen HSV-Trainer Titz und unserem ehemaligen Sportvorstand Bold so ein bisschen Konkurrenz zu machen. Da, so sieht sich der HSV dann auch in der zweiten Liga wieder.
Also definitiv. Aber ja, das ist das. Ansonsten gibt es unheimlich viele Gerüchte natürlich auch bei uns im Discord. Gerade weil du sagtest, Trikot League wurde hier gerade gesagt, dass hat sie wieder rausgelöscht, das Datum.
Da-dum.
Ah, es war zuerst noch ein Datum drin, aber es soll auf jeden Fall, soll man sich schon mal, wurde hier geschrieben, 200 bis 300 Euro zurücklegen, weil es wird ziemlich viele geile neue Sachen geben und es wird auch eine Retro-Kollektion geben, also mit von Adidas mit dem alten Trifoil, ist das Trifoil-Logo?
Dann ist natürlich auch direkt wieder ein Spieler mehr drin.
Ja. Und das Auswärtstrikot soll eben auch im Oldschool-Look gehalten sein. Also
blau, da hat man blau-schwarze Streifen.
Ja, so.
Ja.
Also,
ja, ja. Ein paar Leaks wurden ja schon, sind schon unterwegs.
Genau, und auch das Heimtrikot, dass es irgendwie vielleicht so ein bisschen eingefärbt ist, so ein leichter Blaustich in dem Weiß mit drin und das Volksparkstadion soll so ein bisschen angedeutet sein. Also das sind so die Leaks, die im Moment gerade rüber rumgehen.
Jackpot, wir haben diesen Monat Geburtstag.
Also nachdem ich letzte Saison mit meinem Trikotdruck, und das ist ganz gar nicht gehässig gegenüber Paulsen gemeint, so ins Klo gegriffen habe, werden diese Saison definitiv die Fans abstimmen, was ich auf den Rücken kriege. Weil
geil,
die Entscheidung,
ich hoffe, dass sie dir so ein richtiges
Eisnest. Ja, die Entscheidung wird auf jeden Fall besser sein, als wenn ich sie treffe. So, und da brauche ich die Fans an zweiter Stelle. Was ist eigentlich mit diesen Panini-Stickern los? Die sind überall ausverkauft. Ich habe irgendwie heute 8 Kioske in Eppendorf da abgeklappert. Auch da gerne.
Geil, wenn man jetzt erst anfängt, Kai, ist natürlich auch echt spät.
Wieso? Ne? Naja, also ganz angefangen jetzt habe ich nicht, aber ist noch nicht zu lange her, aber für meinen Sohn auch. Gerne mal per Insta schreiben, wo eine sichere Quelle ist.
Ja. Pinneberg wahrscheinlich.
Pinneberg ist auch, hat viele alles aufgekauft. Ihm fehlen nur noch nicht mehr so viele, so ich glaube 150 Stück, dann ist das Ding voll. Klingt erstmal viel, aber bei den ganzen Mannschaften ist es dann doch nicht so viel. Mhm. Aber ja, das ist, da geht's auf jeden Fall los.
Ich bin in 2 Wochen mal wieder bei meinen Eltern. Ich will unbedingt gucken, ob ich diese alten Hefte noch habe.
Auf jeden Fall.
Weil ich glaube, ich habe die noch. Ich muss mir gleich eine Erinnerung machen. Dann bringe ich die auf jeden Fall mal mit.
Das ist geil. Zum Durchblättern. Ansonsten wurden wir noch gefragt, Predictions. Haben wir noch nicht alle durchgehauen, ne? Das müssen wir.
Nee, stimmt.
Ja.
Wir müssen nochmal die Predictions-Klärungsfolge machen. Wann müssen wir
eigentlich die neuen haben?
Zur neuen Saison.
Zur neuen Saison. Macht Sinn, ne?
Ich weiß, sie diesmal bei mir aber eine Stunde vor Spieltagsbeginn.
Ja, da ist auch Transferfenster noch nicht richtig geschlossen. Müssen wir mal gucken, ob es dann.
Also, wir könnten ja auch eine Prediction noch nachschießen.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Aber erstmal vor dem ersten Spieltag und dann vielleicht nochmal nach Transferende. Und irgendwas wollte ich noch sagen? Naja, egal, vergessen. Ja, was haben wir noch? Sonst sind wir eigentlich durch, ne?
Erstmal sind wir durch für diese Woche. Nächste Woche können wir ja schon mal über den Trainingsstart berichten. Und schauen mal, was wir mit den Stoßdämpfern von Pia machen.
Ja, mal gucken, was mit den Stoßdämpfern passiert. Vielleicht wird denen ja ein Arschtritt verpasst.
Ah, herrlich. Also, nur der HSV.
Nur der HSV.